Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hi, Walter.
Hi, Martin.
Wir sind wieder zurück im Studio.
Ich freue mich, dass wir wieder zurück im Studio sind.
Wir hatten eine schöne Zeit in Brasilien.
Wir hatten uns ein paar Sachen eingefangen.
Ja.
Nun, wir brachten uns ein paar ungewollte Mitbringsel mit. Ich weiß nicht, wo genau es anfing. Jedenfalls haben wir uns etwas eingefangen. Egal. Aber es wird schon wieder.
Ja, ich dachte mir, dass wir unsere Erfahrung dort vielleicht ein bisschen ansprechen könnten.
Manchmal ist es notwendig, sich persönlich zu begegnen. Zuerst einmal sind die Menschen wirklich sehr hungrig.
Very hungry, number one.
Und zweitens sind die Zeiten, in denen wir leben, fördern nicht wirklich den Seelenfrieden.
And if, you know,
jeder kann versichert sein, dass ganz egal, wie schlimm alles wird, Gott doch die Kontrolle hat.
Ja.
Und falls sie sehen können, dass es Menschen gibt, die wissen, wie schlimm es ist, aber auch wissen, dass man sich auf Gott hundertprozentig verlassen kann, kann sie das ermutigen. Es gab so viele interessante Geschichten. Auch so viele Geschichten darüber, was Menschen Schlimmes durchmachen. Ich glaube, wir beide unterhielten uns mit so vielen Menschen und wir begriffen, dass Menschen die Unterdrückten aufhebt.
Oh ja, sicher. Es war wahrscheinlich eine der demütigsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, diese Menschen treffen zu dürfen.
Also, da war eine Person, wenn man sich deren Geschichte anhört und auch woher sie kommen, ist das total erschütternd. Diese Person lag als Kind neben seiner Mutter im Bett, als sie sich selbst erschoss. Natürlich kam er dann in verschiedene Waisenhäuser, lief weg und wuchs auf der Straße auf. Und heute sind sie in der Gemeinde.
Ja.
Gott geht und holt sie.
Ja. Also, als wir von der Halle dort gingen, wo gegessen wurde, zur Essensausgabe, wie viele Menschen da einfach nur Hallo sagen wollten. Nicht, weil man eine Berühmtheit wäre, sondern einfach, um umarmt zu werden.
Ja, um umarmt zu werden. Sie brauchen eine Umarmung. Und sie brechen schon in Tränen aus, bevor man auch nur Hallo sagt. Das zeigt doch, dass in den Menschen viel Schmerz und Leid steckt.
Eine Menge davon.
Wir müssen wieder davon wegkommen, uns gegenseitig zu kritisieren und uns stattdessen gegenseitig aufbauen.
Als wir dort waren, habe ich einfach erkannt, dass wir zwar einen sehr großen Fußabdruck in der Online-Gemeinschaft hinterlassen haben, aber die Leute, die man erreicht. Nun, Jesus ging auch selbst zu den Menschen hin. Er war selbst bei ihnen. Wenn man also versäumt, in die Gemeinde zu gehen und auch die Gemeinschaft mit den anderen, ist das auch nicht gut. Die Menschen sollten hinausgehen und andere treffen.
Ja, und dabei versuchen, sich gegenseitig zu stärken und aufzubauen. Ja. Ja, es war eine sehr gute Erfahrung und eine demütige Erfahrung. Und es ist etwas, was man regulieren muss. Denn es raubt doch viel Energie. Denn wir müssen auch unsere Kräfte schonen. Ein gutes Mittelmaß zu finden, ist nicht immer leicht. Und manchmal erwarten Menschen Dinge, die man einfach nicht leisten kann, weil man regelrecht überschwemmt wird. Aber sie alle müssen einfach wissen, wenn wir auch nicht immer vor Ort zur Verfügung stehen, können wir zumindest Mitgefühl haben und wissen, dass Menschen berührt sind und wir uns auch Gedanken machen. Wir müssen beten.
Aber diese Leute können sich vielleicht um jemand anderen kümmern.
Ja.
Das ist wichtig.
Es ist immer ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Hilf einem anderen und man selbst wird auch selbst nicht ohne Segen davongehen.
Ja. Aber eine Sache war auch sehr auffällig. Die ganz Jungen.
Ja, die kleinen Kinder.
Kinder. Sie kamen auch dazu, setzten sich in die Reihen und machten sich tatsächlich Notizen. Und dann wollten sie vom jeweiligen Verkündiger, dass er das bestätigte. Ja.
Dass die Notizen gut waren. Martin, wenn kleine Kinder das können, wenn kleine Kinder während einer ganzen Vortragsreihe, die eineinhalb bis zwei Stunden dauert, stillsitzen, sich Stichpunkte aufschreiben und dem Gesagten folgen können, warum ist es für Erwachsene dann nicht möglich, das Gleiche zu tun?
Ja, die Aufmerksamkeitsspanne dieser Kinder war erstaunlich.
Ja.
Und sie waren dort. Ich denke, dass wir das von diesen Kindern sicherlich lernen können.
Ja, Gott sagt, dass die kleinen Kinder eine Rolle spielen werden.
Mit Sicherheit. Wir konnten das bei diesem Camp-Meeting schon sehen. Wir werden einige Eindrücke im Anschluss an unser wichtiges Thema zeigen. Lass uns das Gespräch mit einem Gebet beginnen.
Ja, fangen wir an.
Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir immer noch dein Werk verrichten können, dass es für uns immer noch möglich ist. Aber wir können das nicht allein machen. Wir brauchen deine Hilfe. Wir bitten dich, dass du unseren Verstand erhältst, unser Gespräch leitest und uns hilfst, den Menschen die Botschaft zu bringen. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Der Titel lautet Fast schon da.
Ja.
Ich denke, das Bild spricht Bände. Links die 10 Gebote oder zumindest zwei Steintafeln mit Inschriften darauf, die 10 Gebote darstellen sollen. Und dann hat man den Vatikan und dessen Ebenbild, das Kapitol. Es ist faszinierend, wie genau die Bibel ist. Sogar bis hin zur Architektur.
Das stimmt. Man kann einfach nur ehrfürchtig dastehen.
Voller Ehrfurcht vor diesem inspirierten Buch, womit wir uns befassen. Und
wir
sind an den Zehenspitzen von Daniel angekommen, richtig?
Ich glaube aus ganzem Herzen, dass wir da sind.
Aber wir sind auch am Höhepunkt von Offenbarung Kapitel 17.
Ja.
5 sind gefallen. Der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen.
Ja.
Und dann gibt es einen 8., der zu den 7 gehört. Martin, das sind alles sehr faszinierende Themen. Das Thema von 7 und 8 für die Vollständigkeit. Wir sind so nahe dran. 8 ist auch die Zahl von Christus. Wenn man sich seine griechische Numerologie ansieht, ist seine Zahl 888. Und er ist der 8., denn er hatte die Auferstehung und der 8. ist. Nun, die Zahl 8 ist ein Neubeginn. Viele glauben natürlich, dass wegen der Auferstehung der Sabbat verändert wurde. Doch das Gesetz ist unveränderlich.
Ja.
Das Gesetz ändert sich nicht. Es kündigt eine neue Ära an, die begann und es fing mit Arbeit an. Es begann nicht mit Ruhe.
Nein, es endet damit. Der 7. Tag war für die Ruhe.
Am 7. Tag war Ruhe. Das sind alles faszinierende Dinge. Und dann wird es eine Auferstehung des 8. geben. Doch er gehört tatsächlich zu den 7. Wenn man diese Zahlen 7 und 8 einmal durchgeht, vielleicht können wir einmal ein kleines Studium zu diesen Dingen in einer zukünftigen Folge machen. Aber das bezieht sich auf die Vollständigkeit aller Dinge in Christus. 7 ist auch die Zahl der Gottheit. Und der Neubeginn ist wegen des Opfers Christi möglich. Er ist auch der 8. Er ist der 7. und er ist der 8. Und er gehört zu den 7, weil er auch Gottheit ist. Und die Fälschung wird natürlich versuchen, genau dasselbe zu tun. Er ist auch eine 7 und eine 8. Aber diese Zahl kommt zur Vernichtung.
Es ist das Gegenteil.
Und was ist die 8? Es ist ein völlig wiederhergestelltes Papsttum. Mit der gleichen Macht, die es schon vorher ausübte. Und die Könige der Welt werden ihm ihre Macht geben. Und sie werden tun, was er will. Bis sie begreifen, was die Konsequenzen sind, dann werden sie sich dagegen wenden. Es wird eine sehr kurze Zeitspanne sein, in der es regiert. Aber er ist schon kurz davor, diese Stellung einzunehmen. Die Zahlen 7 und 8 in der Bibel sind so interessant. Wenn man beispielsweise David hernimmt, er war der 8. Sohn Isais. Er hat also die Nummer 8. Doch in den Chroniken wird er der 7. Sohn genannt. Also sagen manche entrüstet, aber die Bibel widerspricht sich. Er kann nicht beides sein, der 8. und der 7. Aber wenn Jesus beides, nämlich der 7. und der 8. ist und auch der 8. zu den 7 gehört, muss auch der Typus für Christus die gleichen Eigenschaften haben. Das ist alles sehr interessant, aber wir können zu einem späteren Zeitpunkt ein kleines Studium dazu machen. Wir sind fast da. Wo denn eigentlich? Wir sind fast beim Bild des Tieres. Und wir wissen, dass das Bildnis des Tieres vor dem Ende der Gnadenzeit aufgerichtet wird. Wir wissen das ganz sicher. Und dann wird es für eine kurze Zeit herrschen. Glücklicherweise ist es für eine kurze Zeit.
Ja, ansonsten würde alles Fleisch umkommen.
Ja, und die letzten Ereignisse werden rasch kommen.
Ich denke, wir haben schon schnelle Veränderungen gesehen.
Ich denke auch, dass wir schnelle Veränderungen sehen. Ich bin froh, dass die Geschwindigkeit zunimmt, weil es an der Zeit ist, nach Hause zu gehen. Hier ist ein Artikel über Madonna. Warum nehmen wir etwas Derartiges eigentlich herein? Nun, ihr Künstlername ist Madonna. Jetzt ist er natürlich ein sehr interessanter Name, denn er hat Wurzeln im Katholizismus.
Ja.
Und wir wissen, dass sie oft sehr gotteslästerlich auftritt. Und doch hat sie diese starke Verbindung zu diesem System.
Ja, und mit einer Gottheit.
Jetzt heißt es hier, Madonna glaubt, dass sie während einer Nahtoderfahrung mit Gott sprach, als sie wegen einer schweren bakteriellen Infektion im Krankenhaus lag. Sie sagt hier, ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott mir sagte, möchtest du kommen? Möchtest du zu mir hinaufkommen? Nein, entgegnete Madonna. Interessant ist dabei, dass die Superstars gerade eine Religiosität erleben. Oder sagen wir zumindest darstellen. Es gibt also eine Verlagerung, weg vom rein säkulären hin zu einem religiösen Thema.
Und das erlebt einen großen Schub, besonders wegen der Fastenzeit. Die katholische Fastenzeit, die erst anfing. Wir zeigten das schon früher mit Mark Wahlberg, dem Schauspieler. Ganz schön viele Schauspieler sagen tatsächlich, dass sie während dieser Zeitspanne Gott
Zeitspanne.
Fanden. Und jetzt kehren viele von ihnen zu Gott zurück, hier auch Madonna.
Diese ganze Sache mit der Fastenzeit ist natürlich ein römisch-katholisches Ritual. Nennen wir es einmal so, Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte. Und sein Dienst war vollständig. Wenn wir alles jedes Mal erneut machen müssen, was er tat, ist es ein Element der Werke. Ich sage nicht, dass wir nicht fasten sollen. Aber es zu ritualisieren,
nein,
ist für mich eine Verdrehung dessen, was uns die Schrift tatsächlich sagt. Aber belassen wir es dabei.
Ja, der Schub zu dieser Frömmigkeit oder Gott kennenzulernen, kommt definitiv aus der Unterhaltungswelt.
Und wir wissen, dass Musik am Ende der Zeit eine große Rolle spielen wird. Und so werden viele dieser Stars zugunsten gewisser Dinge hervortreten, die sich noch herausstellen werden. Denn wir wissen, dass Musik dann, wenn jeder sich vor dem goldenen Standbild beugen muss, eine ganz herausragende Rolle spielen wird. Die Vorläufer all dessen sind in der Welt schon sichtbar. Und dann hat man die Klimawandelmischung.
Ja.
Die natürlich auch in diese Agenda hineinpasst. Und es hat einen religiösen Unterton.
Ja, sicher doch.
Ansonsten würde der Papst ja nicht die ganze Zeit darüber sprechen, stimmt's?
So ist es. Und auch, wie wir es schon in der Folge zeigten, die wir in Brasilien drehten, sie ignorieren einfach die Fakten. Und das geschieht immer noch. Da zeigten wir ebenso, dass die Menschen bezüglich dessen, was sie vorhergesagt hatten, einen Rückzieher machen. Jetzt hat man Soros und all diese Unternehmen, die die Sonne abdunkeln wollen und all dieses Zeug. Manche Leute, die das vorantreiben, rudern auch von vorherigen Aussagen zurück, wie etwa Bill Gates.
Ja, es ist sehr interessant, Martin, dass sie der Sonne die Schuld geben wollen. Kanada unterstützt Bill Gates' Pläne, die Sonne abzuschirmen. Weißt du was, Martin? Sie sind alle vom gleichen Schlag, nicht wahr? Das nationale Umweltministerium Kanadas veröffentlichte einen 5-Jahres-Plan, um die sogenannte Klimaerwärmung anzupacken. Die kanadische Umweltbehörde unternimmt auch Versuche mit dem Aufhellen der Wolken, wobei Meereswasser dazu verwendet wird, die Wolken über dem Meer heller zu machen, um die Elektrizität zu erhöhen und die Absorption der Sonneneinstrahlung zu verringern. Gates radikaler Plan wurde offiziell letzte Woche gestartet, als Wissenschaftler damit anfingen, Chemikalien in den Himmel zu sprühen. In einem verzweifelten Versuch, den Klimawandel zu stoppen oder umzukehren, schießen Forscher reflektierende Partikel in den Himmel, kippen Chemikalien im Ozean und sprühen Salzwasser in der Luft. Nun, Martin, als Gott das Licht schuf, verkündete er da nicht, dass es gut war?
Ja.
Und am 4. Schöpfungstag, als er die Himmelskörper schuf, die das Licht weitergeben sollten, das er schon geschaffen hatte, verkündete er da nicht, dass sie gut sind? Es ist eine Tatsache, dass die Welt der Wissenschaft einem erklärt, dass Sonnenlicht schlecht für einen ist?
Ja, das machen sie.
Sagen sie einem, dass man sich vor dem Sonnenlicht abschirmen soll? Martin, weißt du, dass früher einmal Tuberkulose oder Rachitis oder derartige Krankheiten durch Sonnenbäder geheilt werden konnten?
Ja.
Ist also das Sonnenlicht gut oder ist das Sonnenlicht schlecht?
Ich glaube, dass wir heute immer noch eine ganze Menge an Sachen heilen können, wenn man einfach an die Sonne geht.
Verbringe Zeit draußen an der Sonne. Wurden Adam und Eva in einen Garten gesetzt? Oder wurden sie unter ein Dach gesetzt?
Nein, ich denke nicht, dass es da irgendein Dach gab.
Ja, okay.
Vielleicht ein Blätterdach von den Bäumen.
Wenn man sich diese Leute auf dem Land anschaut, die viel draußen in der Sonne arbeiten, sind das diejenigen, die Krebs haben, oder sind es diejenigen, die in den Städten und in den Häusern leben?
Ja.
Unter Kunstlicht. Und dann dieses Gerücht, dass man seinen Arm nicht aus dem offenen Autofenster heraushalten sollte, da man sonst auf diesem Arm Krebs bekomme. Warum ist es dann so, dass der andere
Ganz
Arm eher Krebs bekommt, als der, der der Sonne ausgesetzt ist? Es gibt viele Themen dazu. Und wir werden jetzt nicht über die Heilwirkung der Sonne sprechen. Aber Sonnenlicht ist eines der heilenden Elemente in einem New Star-Programm.
So ist es.
Man muss sich der Sonne aussetzen.
Die 8 Ärzte oder 8 Gesundheitsgesetze.
Wollen diese Leute die Sonne abschirmen. Und wenn die Sonne laut der Schrift gut ist, ist denn ein Abschirm der Sonne gut oder schlecht?
Definitiv nicht gut.
Es ist definitiv nicht gut. Diese Leute sind Heiden. Und sie arbeiten direkt gegen Gottes heilende Elemente.
Ja, und weißt du, was wirklich noch schlimmer ist? Sie sprechen nicht nur darüber, sie fangen wirklich an, das zu tun. Regierungen sind dabei.
Sie tun es und nutzen ihre Milliarden dafür, die den Leuten in der Welt abgeknöpft und Menschen in die Tasche geschoben wurden, die glauben, dass sie das moralische Gewissen der Welt sind. Ich habe nur einen moralischen Barometer, und das ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes sagt mir, dass ich eine Beziehung mit Gott haben muss. Und dass meine säkuläre Beziehung nicht mit meiner Beziehung zu Gott vermischt sein sollte.
Ja, gewiss.
Okay. Aber Tatsache ist doch, dass alles miteinander in Verbindung steht. Nichts ist in sich eine Insel.
Nein, definitiv nicht. Auch das knüpft, wie du schon vorher erwähnt hast, wieder an die Religion an. Aber eines ist dabei interessant und wir wollen jetzt einen Blick darauf werfen. Wie ist es mit Bill Gates? Was ist sein Standpunkt dazu? Was sagt er dazu?
Nun, schauen wir uns doch an, was er zu sagen hat.
Also verraten Sie uns abschließend, wie optimistisch Sie derzeit sind. Wird es uns gut gehen?
Nun, es gibt eine Menge Klimaübertreibung. Das Klima ist nicht das Ende des Planeten. Dem Planeten wird es gut gehen. Wir werden die Entwicklung nicht vollständig rückgängig machen. Im Jahr 2000 starben 10 Millionen Kinder pro Jahr. Das ging jetzt auf 5 Millionen herunter. Wir werden das nicht rückgängig machen. Es wird unseren Fortschritt verlangsamen. Sachen wie die Anpassung ans Klima, also etwas, was kaum ins Sichtfeld gelangt, das wird für die armen Länder sehr wichtig werden. Und ja, es ist eine Belastung für Sie, eine gewichtige Belastung für Sie. Denn Sie schufen ja das Problem nicht, sondern wir schufen es. Nun, das sind alles Zahlen. Werden wir die 1,5 Grad reißen? Nein. Werden wir die 3 Grad reißen? Nein, wir werden darunter bleiben. Wir werden in diesem Fenster bleiben. Je niedriger, desto besser. Wenn man das unter dem Aspekt Fortschritt betrachtet, ist es wichtig, dass die Menschen sehen, dass die Emissionen in vielen Bereichen gesunken sind. Zumindest auf Laborebene haben wir für jede Art von Emission wirtschaftliche Lösungen.
Martin, ich bin so froh, dass Sie für alle Probleme der Welt all diese wirtschaftlichen Lösungen haben. Und auch dieses künstliche Wir, das er ständig verwendet. Man könnte ihn genauso gut von seinem Stuhl wegnehmen und den Papst an seine Stelle draufsetzen, denn er sagt genau das Gleiche. Und jeder in diesem Club für kleine Jungs macht genau das Gleiche und sagt genau das Gleiche. Alle arbeiten sie im Widerspruch zu Gott. Jeder von ihnen.
Ja. Und ist es nicht verstörend, dass die Regierung und jeder einfach auf den Zug aufspringt?
Richtig. Und wenn man Gott erwähnt, bekommt man Ärger, stimmt's?
Junge, Junge. Ja, definitiv.
Also Martin, dieser Kampf, diese Gegensätzlichkeit, die wir gerade sehen, ist unser typisches Nord-Süd-Szenario.
Nordkönig und Südkönig.
Ja, Nordkönig und Südkönig. Der Nordkönig hat eine religiös-politische Agenda. Der Südkönig hat eine säkuläre Agenda. Im Grunde könnten wir sagen, dass sich das sogar im politischen Bereich abspielt. Momentan scheint für den Südkönig alles wie am Schnürchen zu laufen. Sie sitzen in vielen Regierungen. Aber wir können überall in der Welt beobachten, wie beispielsweise bei den Wahlen, die wir in den Niederlanden hatten, oder jetzt in Portugal oder Argentinien, dass es definitiv nach rechts ausschlägt. Und der Nordkönig stürmt gegen diese säkuläre Denkweise an und überrennt sie laut der Bibel total, obwohl sie beide an einem Tisch sitzen und das wahrscheinlich planen. Also sich für eine Seite zu entscheiden, ist lächerlich, denn entweder wählt man den Teufel in Blau oder im Vergleich zum den Teufel in Rot.
Ja.
Es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass bestimmte politische Mächte in den Vereinigten Staaten von Amerika ebenfalls diese Farben haben.
Nein, definitiv kein Zufall.
Der neue liberale Online-Harms. Gesetzentwurf soll Hass im Netz mit bis zu lebenslänglich Gefängnis bestrafen können. Wir gehen vom Erhabenen zum Lächerlichen.
Ja, also Kanada ist schon seit einigen Jahren Vorreiter in dieser Hassredesache. Aber jetzt hebt dieser Gesetzesplan es noch eine Stufe höher.
Ja, es gibt nur sehr wenige Staatslenker in dieser Welt, die die Dinge auf die Stufe des Lächerlichen stellen. So wie es einige, wie beispielsweise die Kanadier, momentan machen. Die Bundesregierung brachte am Montag ihren lang erwarteten Gesetzesentwurf gegen Hassrede im Internet ein. Es zeichnet sich schon ab, dass es zu einem heiklen politischen Kampf zur Redefreiheit im Internet werden könnte. Während es auch größeren Schutz für Kinder vorhersehen soll. Es erweitert das Strafgesetz auch um die Schaffung eines neuen eigenständigen Hass-Offizialdelikts, das Strafen bis zu lebenslänglichem Gefängnis zulassen würde, um vor hasserfülltem Verhalten abzuschrecken. Nun, was ist Hassverhalten? Es würde ebenfalls die Höchststrafe für Hasspropaganda von 5 Jahren auf lebenslänglich Gefängnis erhöhen, wenn Völkermord vertreten wird. All diese Regeln, mit denen Sie daherkommen, wird das eine andere Gruppe aufregen?
Ja, sicher doch.
Ist das nicht ein Plan? Machen wir doch einfach die Regeln so lächerlich, dass jeder sagt, jetzt ist genug.
that's enough.
Genug.
Martin, wenn man einen Bibelvers zitiert, der jemand nicht passt, bekommt man dafür lebenslange Haft.
Ja.
Das ist doch irrsinnig. Früher waren es, wie hier angesprochen, 5 Jahre Gefängnis, wenn man bestimmte Bibelverse zitierte. Ich war einmal in Kanada und sie wollten, dass ich zu einem bestimmten Thema Stellung nehmen sollte. Aber ich wusste ja auch, was das Gesetz sagt. Manchmal müssen wir ein wenig umsichtig sein, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und die Bibel sagt uns, dass wir besonnen sein sollen. Sie fragt mich, was ich zu diesem Thema dachte. Es war die LGBTQ+, was auch immer Sache. Und ich sagte, nun, das ist ganz einfach. Ich empfinde so, wie Gott empfindet. Und sie sagten, ja, aber was empfindet Gott denn? Ich sagte, ihr habt doch ein Buch, ihr könnt es selbst lesen. Ich muss euch das nicht erzählen. Und beließ es dabei. Ich zitierte nie einen Vers, ich sagte nie etwas und ich bekam keine Schwierigkeiten. Vielleicht haben sie auch nichts davon mitbekommen, egal. Aber die heutigen Strafen von $4,000 und 5 Jahren sollen auf lebenslange Haft angehoben werden. Ein Mörder, ein Massenmörder wird auf freien Fuß gesetzt. Und jemand, der einen Bibelvers zitiert, wandert ins Gefängnis, gemäß einiger der vorgeschlagenen Gesetze. Aber ich denke, dass das einfach das Pendel umschwingen soll.
Nur so kommt es in Bewegung.
Das ist genug. Lasst uns den Sudkönig überrennen.
Wir sagten das schon von Anfang an. Die Leute werden einfach anfangen zu sagen, jetzt ist es genug.
Genug ist genug. Hier ist ein anderer Punkt. Der frühere brasilianische Präsident Bolsonaro leugnete bei einer Ansprache vor einer großen Versammlung einen Putschversuch. Was ist ein Putsch? Panzer auf den Straßen, Waffen und Verschwörung. Nichts davon passierte in Brasilien, sagte Mr. Bolsonaro den geschätzt 185.000 Menschen, die die Straßen von Sao Paulo füllten. Wir waren erst vor kurzem dort und die Menschen sagten uns, dass dieser Mann enorme Popularität genießt. Er macht sehr Ähnliches durch wie Trump, nicht wahr?
Es ist sehr ähnlich. Man hatte dort auch einen 8. Januar, wie der 6. Januar, 2 Jahre später. Alles Mögliche.
Und man bringt Anschuldigungen gegen ihn vor, womit man versucht, ihn von Abstimmungen fernzuhalten und was noch alles. Aber er ist sehr volksnah. Wenn er auf sein Motorrad steigt und damit herumfährt, hat er sehr schnell tausende Motorradfahrer und Menschen, die ihm folgen. Und sie versammeln sich auch in den Straßen. Also, je mehr versucht wird, ihn zu vernichten, desto mehr schart er zusammen.
Und umso mehr Unterstützung der Menschen erhält er. Das ist dem ähnlich, was wir in Amerika sehen. Die Menschen sind es, die den Umschwung vorantreiben.
Martin, wenn jetzt die gleiche Strategie in den Vereinigten Staaten wie hier in Brasilien angewendet wird, ist es dann nicht eine geplante Strategie?
Aber sicher. Wenn man es sich aus der Vogelperspektive ansieht, kann man es sehen. Es ähnelt sich zu sehr.
Sitzen Sie nicht am Tisch und fragen, wie schaffen wir es, dass das passiert?
Ich denke ja.
Also trampeln wir auf diesem Kerl herum und machen wir es so unfair und so lächerlich, dass jeder sich aufregen wird. Wäre das eine Möglichkeit?
Nun, Ordo ab Kau.
Warum nicht? Schaffen wir Chaos, damit wir Ordnung schaffen können. Wir wissen, was Sie wollen. Sie wollen spirituelle Macht und Satan möchte Anbetung.
Ja.
Das ist sein Ziel. Und ihm ist es egal, wie er es bekommt. Gehen wir also direkt hinein. Das zweite Tier aus Offenbarung. Offenbarung 13, Abvers 14. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen. Es gibt also eine religiöse Erweckung, die stattfindet. Und das ist eine sehr trügerische religiöse Erweckung. Sehen wir, wie diese Art von Erweckung stattfindet?
Ja, definitiv.
Durch Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Dieses zweite Tier, die Vereinigten Staaten von Amerika, hat die Macht, das einzuführen, was das erste Tier in Wirklichkeit will, oder? Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, das ist eine Gesetzgebung. Und wenn es keine Gesetzgebung im eigenen Land ist, dann sind es Zwangsmaßnahmen für andere Länder, wirtschaftliche Maßnahmen oder was auch immer. Dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen soll. Er sollte also wie das erste Tier werden. Und das erste Tier war eine religiöse politische Macht, in der die religiösen Kräfte dem Staat diktierten, was geschehen sollte, und ihn auch benutzten, um ihre Dogmen zu erzwingen. Dieses zweite Tier, die Vereinigten Staaten, die als lammähnliches Tier begannen, fängt an, wie ein Drache zu reden. Und der Drache war Rom.
Ja.
Sie fingen an, wie Rom zu sprechen. Und Rom erhält ihre Macht vom Drachen, was auch ein Symbol des Teufels ist.
Ja, des Teufels.
Und so beginnt es, religiöse Dogmen zu erzwingen.
Es werden also Gesetze vom Staat verfasst, die ihnen von der Kirche diktiert wurden.
Richtig. Und das zweite Tier macht alles in der Gegenwart des ersten, das die tödliche Wunde erhielt. Also der römische Katholizismus, der 1798 seine Macht verloren hatte, als ihnen die säkuläre Macht weggenommen wurde. Und die Bibel sagt, dass sie ihre säkuläre Macht erneut erhalten. Es wird die Auferstehung des Achten sein. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete. Es wird reden. Wie spricht es? Durch Gesetzgebung.
Durch Gesetze, ja.
Es wird sagen, so wird es laufen. Und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wenn man da nicht mitmacht,
ja,
wird man getötet.
Das Gesetz wird einen zum Tode verurteilen.
Ja, zur Tode verurteilt. Die andere Seite wird sagen, wenn man irgendetwas über Religion sagt, wird man lebenslänglich ins Gefängnis wandern. Und diese Seite sagt, wenn man nicht auf mein religiöses Dogma hört, wird man getötet werden. Zuerst wird ein bisschen wirtschaftlicher Druck ausgeübt und wenn man nicht nachgibt, wird man getötet. So sieht die Realität aus, die die Schrift beschreibt. Dann sagt uns der nächste Vers natürlich, dass es das Mahlzeichen des ersten Tieres umsetzen wird. Und das erste Tier sagt, das Zeichen meiner kirchlichen Autorität ist, dass ich den Sabbat auf den Sonntag übertragen habe.
Ja.
Das ist heidnische Sonnenanbetung.
So ist es.
Es ist eine Anbetung gen Osten. Martin, wenn man in der Geschichte zurückgeht und bis zum Garten Eden geht, sagt uns die Bibel, dass Gott einen Garten pflanzte im Osten
im
von
Osten.
Eden.
In the east of Eden.
Er lag im Osten. Und dann wurden sie, Adam und Eva, vertrieben. Und sie wurden aus dem östlichen Tor geworfen, was bedeutet, dass sie durch das östliche Tor den Garten verließen und nach Osten blickten. Und so gingen sie hinaus. Und am Eingang wurden zwei Cherubim hingestellt, damit sie nicht mehr hinein konnten. Und die Schrift sagt uns über Kain, dass er weiter nach Osten ging.
Ja, um Städte zu bauen.
Die Religion des Ostens war also eine Religion, die sich nach Osten ausrichtete. Sonnenanbetung. Wobei natürlich der Sonntag der große Tag war. Aber Gott sagte seinem Volk, dreht euch um. Dreht euch um und blickt nach Westen. Das heißt, sie sollten zum Garten Eden blicken, wo sich die schirmenden Cherubim befanden. Ein Symbol für die schirmenden Cherubim, die die Bundeslade bewachten. Gott sagte also, wenn ihr mich anbetet, dreht dem Osten den Rücken zu. Als er Abraham aus Ur herausnahm, das im Osten lag, musste er einen Fluss überqueren, nämlich den Euphrat. Und er musste in ein Land ziehen, das direkt im Westen lag.
Genau.
Er sagte damit, dass er dem Osten den Rücken kehren musste. Und auch der Tempel wurde auf eine derartige Weise erbaut, dass das Tor oder der Eingang so lag, dass man nach Westen hineinblickte. Aber die Menschen neigten immer dazu, sich umzudrehen und Richtung Osten anzubeten. Ezekiel berichtete uns, dass die Ältesten dem Tempel den Rücken kehrten und nach Osten blickten.
Ja.
Martin, es gibt also eine ungeheure Neigung zur Sonnenanbetung. Und
so ist es.
Wenn man an einem Sonntag anbetet, ist man ein Sonnenanbeter.
Man geht immer noch dahin zurück.
Und sie blicken in die falsche Richtung. Sie bauen sogar ihre Kirchen in die falsche Richtung, sodass man darin eher nach Osten als nach Westen blickt. Bei keinem dieser Dinge gibt es Zufälle.
Nein.
Tatsache ist doch,
Jesus wird aus dem Osten kommen.
Ja, er wird aus dem Osten kommen, weil die Bestrafung aus der Richtung kommt, in der sie anbeten. Interessant ist, dass dieses Bild des Tieres, mit anderen Worten, dieses politische System, das lammähnlich anfing und dann hinsichtlich des Glaubens Vorschriften erlässt, dieses Bild des Tieres wird auftauchen, bevor die Gnadenzeit zu Ende ist. Richtig?
Ja.
Und es wird anfangen, seine Stimme zu erheben.
Raising its voice.
Und es wird wie ein Drache sprechen.
Ja.
Es wird also genauso reden, wie es das Papsttum im Mittelalter machte. Entweder macht ihr es genauso, wie ich es sage, oder ich lege euch Daumenschrauben an. Und wenn ihr nicht hören wollt, dann kommt ihr auf die Streckbank und ich strecke euch länger, als ihr jetzt seid. Ich mache euch sehr groß. Und wenn ihr immer noch nicht hört, werde ich euch dem Staat übergeben, um euch töten zu lassen.
Ja, und ich mache das alles für Gott.
Ja, ich mache das alles für Gott. Martin, da befinden wir uns im Strom der Geschichte. Um das tun zu können, muss man die Menschen so aufhetzen, dass eine Veränderung kommen muss. Und die Situation oder der Stand der Dinge muss so schlimm sein, dass die Leute die Veränderung wollen.
Genau.
Stimmt's?
Das Volk wird es fordern, dass bestimmte Dinge eingesetzt werden.
Richtig. Wenn man sich die Werbung ansieht, die Donald Trump herausbringt, lass uns da ganz deutlich werden. Er spielt keine Rolle, ob Donald Trump gewinnt. Er spielt nicht einmal eine Rolle, ob die Republikaner gewinnen. Es würde von der Logik her Sinn machen, ja, aber er spielt keine Rolle, wenn es nicht so passiert. Denn die Schrift wird mit oder ohne sie erfüllt werden.
Genau. Und wenn man es andersherum machen möchte, ist es auch nicht unmöglich.
Nein, denn was ist denn Biden? Ist er nicht römisch-katholisch? Ist er nicht derjenige, der sich dem Papst zu Füßen wirft?
Genau. Und sie können alle Gesetze einführen, die in ihrem Kern auch religiös sind. Aber es wird wegen des Klimawandels sein.
Ja.
Es gibt viele Wege, wie das ausgeführt werden kann. Aber der logischste Weg scheint doch der christliche Nationalismus zu sein.
Das wäre das Logischste. Schauen wir doch mal, was er zu sagen hat.
Mehr als ein Land. Mehr als eine leuchtende Stadt auf einem Berg. Die Idee von Amerika lebt in einem jeden von uns. Amerika lebt. Aber ein Sturm hat sich an unseren Küsten zusammengebraut. Ein wütender Sturm, der das Gefüge unserer Nation auseinanderzureißen droht. Er hegt wohl nur den Wunsch, diese großartige Nation von Männern und Frauen zu vernichten. Er scheint die Grundlagen von praktischer Anwendung und der Vernunft selbst herauszureißen, auszuradieren und zu ersetzen. Es scheint uns auszulöschen. Wir kennen diesen Feind. Es gab sie zu jeder Zeit. Und jetzt sind sie hinter uns her. Und sie sind hinter unseren Kindern her. Wir sehen, wie die Wolken dunkler werden und sich zusammenbrauen. Wir sahen jahrzehntelang aus der Ferne zu, wie sie sich bildeten und sich unseren Grenzen näherten. Wir hörten Blitz und Donner in unseren Gedanken widerhallen und durch die Hallen unserer Hauptstädte zucken. Die meisten von uns wurden selbstzufrieden, unbekümmert und teilnahmslos, während die Finsternis um uns herum langsam immer dichter wurde. Doch langsam und auf einmal ist diese Bedrohung real. Uns weht ein Hurricane der Täuschung, Verführung und moralischem Verfall entgegen, der als Ziel absolute Macht hat. Wir stehen vor einer wirklichen Schlacht des Guten gegen das Böse. Wenn wir nur daneben stehen und nichts tun, wird das Böse triumphieren. Doch das ist nicht unser Schicksal. Wir sind großartige Menschen. Wir sind großartige Menschen mit einem großartigen Führer. Ein Führer, der diese Nation und das liebt, was sie ihm zurückgegeben hat. Ein Führer, der den gleichen Idealen nachstrebt, wie wir auch. Idealen wie Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit. Er sieht in uns Großartiges, das großartige Potenzial in Amerika und seiner Zukunft. Er setzt sich dafür ein, Amerika wieder groß zu machen. Dieser Mann wird uns führen, aber er kann es nicht allein tun. Es braucht uns alle, jeden Einzelnen von uns an seiner Seite. Es braucht Zupacken, es braucht Glauben und es braucht Entschlossenheit. Zusammen können wir diesen Sturm bekämpfen. Wir können kämpfen und wir werden gewinnen. Vereinigt euch jetzt. Sammelt euch an seiner Seite. Kommt zusammen für diese Nation als Fahnenträger der Farben Rot, Weiß und Blau, die in dieses Land hineingewirkt wurden, getränkt mit dem Blut der Patrioten, die vor uns da waren. Opfert eure Zeit, eure Anstrengung, um diese Nation zusammen wieder aufzubauen. Zusammen können wir Amerika retten. Das Amerika, das in uns allen lebt. Trump, 2024.
Martin, gab es in diesem Werbespot religiöse Elemente?
Ich denke, sie dominierten.
War es eine Kriegserklärung an die Ideologie des Südens?
Oh ja, an den Südkönig, hundertprozentig.
Ist es also eine Erfüllung von Daniel Kapitel 11?
Daniel Chapter 11?
Ja.
Das ist im Grunde der Nordkönig, der auf den Südkönig einstürmt.
Overrunning the king of the south.
Er wird ihn völlig überrennen.
Oh ja.
Und der Südkönig rennt gegen ihn.
Oh ja.
Und er hat ihn aufgehetzt. Und er wird kommen. Er nennt es eine Stadt auf einem Berg. Tatsächlich ist es mehr als eine Stadt auf einem Berg. Es gibt natürlich eine andere Stadt auf einem Berg oder Hügel. Tatsächlich auf 7 Hügeln. Und sie liegt in Rom. Ist das nicht fasziniert, Martin? Und uns wird groß geschrieben.
Ja. Und der Retter, wo er so dasteht, fast wie bei der Wiederkunft Jesu. Es ist alles sehr religiös. Sehr religiös.
Wird die Menschheit sich retten oder wird nur Christus die Menschheit retten?
Und wird Christus die Menschheit für ein irdisches Reich retten?
Nein.
Nein, es wird ein himmlisches Reich sein.
Also Martin, wir leben in sehr faszinierenden Zeiten. Und die Konservativen dieser Welt, ob es jetzt der eine in Brasilien ist, der nicht an der Macht ist, oder der eine, der in Argentinien sehr wohl an der Macht ist, der so vehement gegen den Papst gesprochen hatte und damit Furcht und Zittern zum Papst rannte, sich niederbeugte und ihn küsste, der sich dabei geradezu ein Bein ausriss, nur um sich wieder in seiner Gunst zu sonnen, werden sich diese Gleichgesinnten nicht alle zusammentun?
Es hat schon angefangen, sicher doch.
Hat man gerade diesen Umschwung nach rechts in Europa? In Südamerika hat man diesen Umschwung nach rechts. Werfen wir einen Blick auf das hier, Martin.
Herr Präsident, schön, Sie zu treffen. Eine so große Freude, Sie kennenzulernen.
Macht Argentinien wieder groß.
Es lebe die Freiheit.
Ich erwähnte gerade den Präsidenten Argentiniens, der viel Publicity bekam. Er bekam wirklich viel. Er ist ein großartiger Mann. Also er ist mega. Er ist mega. Er macht Argentinien wieder groß.
Ein schöner Tag, um die Linken zu erschüttern. Lass den Sozialismus nicht voranschreiten.
Don't let socialism advance.
Das ist eine Kriegserklärung?
Ja, sicher, gegen den Südkönig.
Der Nordkönig lässt seine Muskeln spielen. Er stürmt mit der Wirtschaft an. Er kommt mit Schiffen und militärischer Macht und stürmt gegen den Südkönig an. Und es geschieht vor unseren Augen. und nur wenige sehen es tatsächlich. Lass es uns also absolut sicher machen. Kirche und Staat zusammen, das ist das Bild des Tieres. Verspricht Donald Trump, dass er Kirche und Staat wieder zusammenbringen wird?
Ja.
Sehen wir es uns an.
Stärker als jemals zuvor. Für hart arbeitende Amerikaner wird der 5. November unser neuer Tag der Befreiung sein. Aber für die Lügner, Schwindler und Betrüger, Zensoren und Hochstapler, die unsere Regierung beherrscht haben, wird es ihr Gerichtstag sein. Ihr Tag des Gerichts. Meine Damen und Herren, mit Ihrer Hilfe und Gottes Gnade wird die große Erweckung Amerikas am 5. November 2024 beginnen. Denn Sie sind die Menschen, von denen wir hören wollen. Wir wollen von den Pastoren, Pfarrern und Rabbinern hören. Die Leute in diesem Saal sind die Leute, von denen wir hören wollen. Und sie müssen eine politische Stimme haben. Wissen Sie, wenn Sie darüber nachdenken, hat man Männer und Frauen und man hat die Religion. Wenn man es sich betrachtet, haben sie mehr als nur Männer und Frauen. Sie haben solche Macht, aber sie durften diese Macht nicht wirklich gebrauchen. Und jetzt dürfen sie sie gebrauchen. Wenn ich dran bin, werden sie diese Macht in einem Grad gebrauchen können, wie sie es nie zuvor getan haben. Es wird die Kirchgänger zurückbringen. Ich meine, sie müssen verstehen, dass ich die Tabellen nicht mag, wenn ich die Tabellen sehe, die in die falsche Richtung weisen. Uns gefällt das nicht. Wir werden es zurückbringen. Und ich glaube wirklich, dass es das ist, was diesem Land am meisten fehlt. Das, was ihnen am meisten fehlt. Wir müssen unsere Religion zurückbringen. Wir müssen in dieses Land das Christentum zurückbringen. Und ich werde mit 4 weiteren Jahren im Weißen Haus sogar noch härter für Christen kämpfen. Wir machten schon Dinge, die so unwahrscheinlich waren, die niemals zuvor jemand für Christen in diesem Land getan hatte. Ich bin sehr stolz darauf und fühle mich dadurch geehrt. Evangelisten wie der großartige, schon verstorbene Pat Robertson, der ein großartiger Mann war, den ich gut kannte. Ein großartiger Evangelist und natürlich Billy Graham. Wie gut war Billy Graham doch? Stimmt's? Ich erinnere mich, dass mein Vater mich ins Yankee-Stadion mitnahm und Billy Graham dort predigte. Es war unglaublich. Ich war noch sehr jung. Mein Vater liebte Billy Graham. Es war dort so voller Menschen, voller als bei irgendwelchen großen Spielen. Größer als das, was man zuvor gesehen hatte. Es war so voller Menschen. Wir würden jene Tage gerne wieder zurückholen. Stimmt's, Jack? Wir würden liebend gerne jene Tage wieder aufleben lassen. Mein Land würde davon gewaltig profitieren.
Nun, Martin, abgesehen von der Tatsache, dass viele der Kirchenführer, die er erwähnte, hochrangige Freimaurer waren, bleibt die Tatsache doch bestehen, dass sie die Macht zurück zur Kirche bringen wollen. Das ist das Bild des Tieres. Auch diese Zusammenkünfte, die sie haben, wie etwa CPAC, wo Kirche und Staat sich mischen und über diese Themen sprechen. Nun, Nigel Farage aus England, der erst kürzlich wegen seiner Probleme mit den Banken in den Nachrichten war, als ihm die Konten geschlossen wurden und so weiter, auch er glaubt, dass das Pendel umschwingt.
He also believes that the pendulum is swinging.
Ja.
Lass uns hören, was er zu sagen hat.
Und irgendein Depp auf Saturday Night Live fragt, was ist Debanking? Gibt es das wirklich? Wir finden auf der anderen Seite das Leugnen von alledem, was wir aufzudecken und anzusprechen versuchten. Aber ich bin hoffnungsvoll und optimistisch, dass wir es schaffen, dass das Pendel wieder zurückschwingt. Denn es gibt in unserem ganzen Land immer noch eine Mehrheit für den gesunden Menschenverstand. Wir können diesen gesunden Menschenverstand vielleicht nicht sehen, wenn wir CNN anschauen oder die New York Times lesen oder uns viele am Kapitol anhören. Aber es ist in jedem Land das Gleiche. Sobald man aus den Hauptstädten herausgeht, findet man eine deutliche, solide Mehrheit für den gesunden Menschenverstand.
Es ist interessant, dass er von denen draußen auf dem Land spricht. Dass sie die mit dem gesunden Menschenverstand sind. Und wir werden sehen, dass die andere Seite sagt, dass die auf dem Land der Feinde sind.
Ja.
Also, es ist ein Krieg. Es ist ein Krieg, Nord gegen Südkönig. Und er wird hitziger. Er sagte auch, dass das Pendel umschwingen wird. Und er sagte, es wird in allen Ländern umschwingen.
Ja, das sagt er.
Es wird in den Vereinigten Staaten anfangen und es wird sich schnell über andere Teile der Welt ausbreiten, wo die Leute genug davon haben, wie die Gesetzgebung im Laufe der letzten Jahrzehnte angewandt wurde.
So ist es. Und jeder, besonders wenn sie sich auf der konservativen Seite befinden, sind sehr optimistisch, dass die Globalisten hinausgestoßen werden und die konservative religiöse Rechte wieder herrschen wird, wie sie es laut ihrer Ansicht sollte.
Und es wird das protestantische Amerika sein, Martin.
Ja.
Das in Wirklichkeit im Geheimen von der römisch-katholischen Hierarchie geleitet wird. Weil Leute in der CIA und all denen in Wirklichkeit Organisationen wie die Ritter von Malta sind. Sie werden es in den Vereinigten Staaten machen und im Rest der Welt wird das Papsttum wieder aufleben. Es wird also eine Auferstehung haben. Es wird der achte und Teil der sieben sein.
Ja.
Hier ist ein Artikel aus Bird and Way. Trump verspricht in einer Rede an national-religiöse Sender eine Wiederbelebung der christlichen Macht. Wenn ich dran bin, werden sie diese Macht in einem Grad gebrauchen können, wie es sie nie zuvor getan haben, sagte Trump bei der Jahresversammlung der nationalen religiösen Sender in Nashville's Gaylord Opryland Tagungs- und Kongresszentrum. Er sagte den religiösen Sendern, dass einer seiner ersten Amtshandlungen einer zweiten Trump-Amtszeit das Aufstellen einer Sondereinheit wäre, um jede antichristlichen Voreingenommenheiten auszumerzen. Ich werde ein Friedensstifter sein und ich werde der einzige Präsident sein, der sagen kann, und ich sage das aus tiefster Überzeugung, ich werde den dritten Weltkrieg verhindern. Wir müssen unsere Religion zurückbringen, sagte er. Wir müssen das Christentum zurückbringen. Wirft er Putin eine Rettungsleine zu?
Ja, das macht er. Und ich denke, dass er das nicht sehr leichtfertig sagt.
Nein. Sitzen Sie nicht an einem Tisch und planen das schon?
Mit Sicherheit.
Und nehmen die Drohungen mit einem dritten Weltkrieg zu?
Ja.
Schloss sich Schweden nicht erst der NATO an?
Ganz genau.
Und sagte Macron nicht erst, es ist an der Zeit, Truppen in die Ukraine zu schicken?
Ja, er sagte, wir können es nicht ausschließen, dass Soldaten geschickt werden.
Richtig. Und sagte Putin nicht, das ist eine rote Linie und dass das zum dritten Weltkrieg führen würde?
Ja, dass Atombomben fallen würden.
Warum sollten Sie aufheizende Rhetorik in einem derartigen Maß verwenden und mit einem dritten Weltkrieg drohen? Denk einmal darüber nach.
Ja, sicher.
Sie drohen mit einem dritten Weltkrieg.
Ja, sie wollen aufstacheln, damit sie dann der Retter sein können.
Damit es dann einen Retter gibt, der sagt, jetzt ist es genug. Das wird nicht passieren, stimmt's? Und er verspricht, dass er das tun wird. Wie ist es mit Putin? Steht das sehr mit der orthodoxen Kirche im Einklang?
Ja, sehr.
Die Ukraine steht auch sehr mit der orthodoxen Kirche im Einklang, auch wenn sie einen anderen Patriarchen gewählt haben. Sie haben Russland den Rücken gekehrt.
So ist es.
Aber am Ende wird die Religion der vereinende Faktor sein.
Und beide Präsidenten haben es sehr mit dem Papst.
Martin, um religiöse Einheit zu erlangen, ich möchte, dass du dir das durch den Kopf gehen lässt. Um religiöse Einheit zu erlangen, wäre es nicht sehr zweckmäßig, einen gemeinsamen Feind zu haben?
Ja, sicher doch, immer.
Gut, Pilatus und Herodes waren Feinde. Und dann fanden sie eine Gemeinsamkeit. Es gab jemanden, der verurteilt werden musste. Und keiner wollte es alleine machen. Als sie sich für die Verurteilung zusammentaten, kamen sie sich näher. Von diesem Tag an wurden sie Freunde.
Ja.
Sogar vorgebliche Feinde wie die Orthodoxen in der Ukraine und die Orthodoxen in Russland oder das Papsttum und die Orthodoxen, wir sahen schon die Fotos von all den Patriarchen, die den Papst umarmten.
Sogar die Protestanten.
Und all die Protestanten. Um sie alle dazu zu bringen, sich zusammenzuschließen, wäre es da nicht nett, ihnen einen gemeinsamen Feind zu geben? Wie wäre es, wenn es jemand wäre, der sagt, was ihr macht, ist gegen das Gesetz. Ihr sprecht gegen das Gebot Gottes. Und die Orthodoxen werden ihn anschauen und fragen, wer ist denn der, der da aus dem Holz hervorkriecht? Und die Protestanten werden sagen, wer seid denn ihr Sektierer, dass ihr uns sagt, dass wir nicht im Einklang mit Gott sind? Schaut euch diese wunderbare Bewegung an. Wir haben Regierungen übernommen. Wir sitzen hier an den Hebel der Macht. Gott lässt uns Reich gedeihen. Und wer seid ihr, dass ihr euch gegen uns stellt?
Wunder werden folgen.
Wir haben die Wunder auf unserer Seite. Die Zeichen und Wunder. Und was habt ihr? Ihr habt das Wort? Und das Wort sagt, ich bin der Herr, ich ändere mich nicht. Meint ihr nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen? Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Nicht ein Strichlein, noch ein Buchstabe vom Gesetz wird vergehen. Oder, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Wer seid ihr, dass ihr uns diese Verse zitiert, wenn Gott doch so offensichtlich auf unserer Seite ist? Wir haben die Möglichkeit zum Frieden. Friede zum ersten Mal. Und wir machen das auf einer religiösen Grundlage. Und ihr wollt ein Stachel in unserem Fleisch sein? Der gemeinsame Feind wäre so nützlich, meinst du nicht?
Weg mit euch. Ja, sicher doch. Die Bibel sagt uns, dass das so sein wird.
Meinst du, dass Pilatus und Herodes wieder Freunde werden können? In einem antitypischen Setting? Waren nicht beide Herrscher, die Gegner waren? Nun, das Leben ist interessant. Natürlich wird der Süden nicht ruhig da sitzen, während der König seine Truppen mustert, um wie ein überwältigender Sturm über ihn zu kommen, wie es in dem Werbespot hieß. Also, diese Dame von Politico warnte vor dem christlichen Nationalismus. Und sie erhielt eine ziemliche Gegenreaktion, nicht wahr? Lass uns hören, was sie zu sagen hat.
Worte wie christlicher Nationalismus, wie die neue apostolische Reformation, das sind Gruppierungen, über die Sie sich gut informieren sollten. Denn sie haben in Trumps Kreisen viel Macht. Und eine Sache vereint sie alle, denn viele Gruppen befinden sich in Trumps Orbit. Doch die eine Sache, die sie vereint als christliche Nationalisten, übrigens keine Christen, denn christliche Nationalisten unterscheiden sich sehr davon, sie glauben, dass unsere Rechte als Amerikaner, als Menschen überhaupt, von keiner irdischen Autorität kommen. Sie kommen nicht vom Kongress, sie kommen nicht vom obersten Gerichtshof, sie kommen von Gott. Das Problem dabei ist, dass sie Menschen bestimmen, was Gott ihnen sagt. Und in der Vergangenheit hält dieses sogenannte Naturgesetz. Nun, es ist ein Grundpfeiler des Katholizismus. Es wurde beispielsweise zum Guten verwendet, für Kampagnen, für soziale Gerechtigkeit. Martin Luther King beschwor es, als er über Bürgerrechte sprach. Aber jetzt hat man ein extremistisches Element konservativer Christen, die sagen, das gilt besonders für Themen einschließlich Abtreibung, homosexuelle Ehe und es wird noch viel weiter gehen.
Martin, was sie sagt, traf tatsächlich genau ins Schwarze.
Das stimmt.
Ist es nicht interessant? Ja, wie reagierten die anderen?
Wie reagierten die Christen?
Ja, wir werfen doch einen Blick darauf. Hier ist ein Artikel von Fox News. Übrigens ist Fox News jetzt der meistgeschaute Nachrichtensender in den Vereinigten Staaten.
Ja, das sind sie. Aber es ist auch erwähnenswert, dass sie hauptsächlich katholisch sind.
Natürlich. Christliche Gruppen schreiben einen Brief an Politico, worin sie eine Entschuldigung für die öffentlichen, tief verstörenden Kommentare der Reporterin forderten. Prominente christliche Gruppen sandten ein Schreiben an Politico, worin sie aufgrund der Kommentare einer ihrer Top-Reporterinnen eine Entschuldigung für die, wie sie es nannten, Verunglimpfung des christlichen Glaubens forderten. Perkins und Burch machten diese Reporterin dafür herunter, dass sie nicht anerkannte, dass unsere eigene Republik auf die Überzeugung gegründet wurde, dass unsere Rechte von Gott und nicht irdischen Königen der Regierung kommen, wobei sie die Unabhängigkeitserklärung zitierten. Im Schreiben hieß es weiter, abgesehen von der Ungenauigkeit ihres Kommentars, versuchte sie deutlich, die christliche Gemeinschaft zu verteufeln und durch Propaganda Angst zu verbreiten. Herrscht ein Krieg?
Ich denke nicht, dass man das noch länger verleugnen kann.
Man kann es nicht leugnen. Martin, wenn das zum Tragen kommt, wird das Bild des Tieres errichtet sein. Das Bild des Tieres wird vor dem Ende der Gnadenzeit errichtet sein. Also sind wir ganz nahe am Ende.
So we're very, very close to the end.
Genau da.
Wir sind genau da. Martin, diese Philosophie des Nordkönigs wird die Philosophie des Südkönigs überrennen. Und der Weg, wie das gemacht wird, besteht darin, Kirche und Staat zusammenzubringen und Dogmen zu erzwingen, die die andere Denkweise völlig auslöschen werden, richtig?
Ja.
Lass uns anschauen, was Alex Jones, der auf der Seite dieses konservativen Denken sehr prominent ist, zu sagen hat.
Wenn man seinem Gehirn sagt, dass es lügen oder nicht ehrlich sein soll, belügt man eigentlich sich selbst. Und dann nutzt man die ganze Kapazität seines Gehirns, um die Lüge herauszufinden und zu versuchen, sie mit irgendwelchen Erfindungen zu vertuschen. Wenn man also, ich rede von einer neurotischen Ebene, wenn ich schlecht von mir selbst rede und negative Dinge sage, fragt man sich, warum macht er das eigentlich? Denn je mehr ich das tue, umso mehr säubert sich mein Gehirn. Jetzt ist es deutlich fokussiert. Jetzt weiß ich Dinge klar. Es ist, als ob man Computerviren entfernt. Wenn es da keine Lügen mehr gibt, also ich erzählte jeden Tag Lügen, die Linken erzählen jeden Tag Lügen. Wenn man jetzt zum anderen Extrem geht, alles, was man tut, ist Lügen erzählen. Wenn man beginnt, sich von den Lügen wegzubewegen, kommt man an den Punkt, wo man sagt, ich habe diese Woche einmal gelogen und das war schrecklich. Denn da stiehlt einem selbst etwas, nicht nur den Menschen, die man belügt. Ich bin jetzt an den Punkt gekommen, wo ich fast gar nicht mehr lüge. Und das ist extrem bereichernd. Es reinigt den eigenen Computer dahingehend, dass das Gehirn jetzt funktionieren kann, ohne sich Gedanken über die Lügen zu machen. Ich kann einfach sagen, was korrekt ist.
Das ist erstaunlich. Ich fühle es stark. Ich fühle stark, dass das, was Sie sagten, der Schlüssel zu allem ist. Die Wahrheit zu sagen. Punktum. Komme, was da wolle.
Ja, das ist es. Das bedeutet, dass es manchmal schmerzhaft ist, denn ich möchte ja keine Gefühle verletzen. Aber am Ende des Tages müssen wir das einfach sagen. Ich meine, wir müssen es sagen.
Nun Martin, diese Schlacht zwischen dem Denken des Nord- und Südkönigs befindet sich wirklich auf einem Höhepunkt. Bei Ansprache zur Lage der Nation machte es Joe Biden sich erst kürzlich zur Aufgabe, gegenüber der Philosophie von Trumps Lager sehr angriffslustig zu sein.
Ja.
Und wir werden sehen, dass viele Menschen vom rechten Lager sagen werden, dass das, was er sagte, eine völlige Verdrehung war.
Da hakte der Kommentar von Alex Jones ein. Denn beide kommentierten sie diese Ansprache zur Lage der Nation.
Und die Lügen.
Ja, und die Lügen.
Die mit sehr lauter Stimme verbreitet wurden. Und was man mit den Lügen machen soll. Wir werden später sehen, dass er dazu bemerkt, dass der einzige Weg, die Lügen loszuwerden, darin besteht, diese Philosophie als Ganzes loszuwerden, richtig? Und das ist sehr, sehr interessant, denn es zeigt dieses gewaltige Zusammenstoß, der gerade stattfindet.
Und es ist ein brutales Aufeinandertreffen.
Ja, und wenn man Daniel 11 sorgfältig liest, wird man sehen, dass der letzte Ansturm des Nordkönigs gegen den Südkönig ein sehr konzentriertes, schnelles Ereignis ist.
Ja, stimmt.
Uns wurde gesagt, dass die letzten Ereignisse rasch geschehen würden. Es wird also einen riesigen Ansturm geben. Und für eine kurze Zeit wird das Bild des Tieres aufgerichtet sein.
Ja.
Als Konsequenz, dass dieses Bild des Tieres aufgerichtet ist und es anfängt, wie ein Drache zu sprechen, werden andere Nationen davon infiziert. Und das andere, das erste Tier, wird in der ersten Welt eine Wiederbelebung erfahren.
Ja, stimmt.
Und dann wird sich die Prophetie erfüllt haben.
Und es wird so sein, wie du sagtest. Es wird so schnell gehen, dass man davon möglicherweise überrumpelt wird, wenn man kein Öl hat.
Wenn man nicht zuhört und schaut, was geschieht. Lass uns sehen, was sie sagten und auch einige ihrer Unterhaltungen dazu. Allein der Gesichtsausdruck des Sprechers im Hintergrund sagt einem beispielsweise, was er denkt.
Ja.
Vielleicht denkt er ja, das ist die peinlichste Situation, die ich jemals ausgesessen habe. Und ich halte die Lügen nicht mehr aus.
Ja. Schauen Sie. Mit ihrer Entscheidung, Roe gegen Wade aufzuheben, schrieb die Mehrheit des obersten Gerichtshofs Folgendes. Und bei allem Respekt vor den Richtern, Frauen sind nicht ohne Wahlrecht. Verzeihen Sie, politisches Wahlrecht. Sie sind gerade dabei zu erkennen, wie recht Sie doch damit haben. Ganz offensichtlich haben diejenigen, die sich mit der Aufhebung von Roe gegen Wade brüsten, keine Ahnung von der Macht der Frauen. Aber sie fanden es heraus, als reproduktive Freiheit zur Wahl stand. Wir gewannen 2022, 2020 und wir werden 2024 wiedergewinnen.
Warum sind weiße Wähler auf dem Land zu diesem Zeitpunkt eine Gefahr für die Demokratie? Wie wir schon hinwiesen, würde man doch denken, dass das Gegenteil wahr wäre, wenn man sich Joe Bidens und Donald Trumps Herkunft ansieht.
Wir legen die vierfache miteinander verknüpfte Bedrohung dar, die weiße Wähler auf dem Land für diese Nation darstellen. Als erstes zeigen wir es in 30 Umfragen und nationalen Studien. Dafür liefern wir in Kapitel 6 die Belege. Sie sind als demografische Gruppe im ganzen Land am rassistischsten, fremdenfeindlichsten gegen Immigranten und Homos. Zweitens neigen sie am meisten zu Verschwörungen. Sie sind Unterstützer von QAnon, Wahl- und Corona-Leugner, Wissenschaftsskeptiker. Sie zweifeln den Geburtsort Obamas an. Drittens antidemokratische Ansichten. Sie glauben nicht an eine unabhängige Presse, Redefreiheit. Sie sagen am ehesten, der Präsident sollte ohne Kontrolle durch den Kongress oder Gerichte oder die Bürokratie eigenmächtig handeln können. Sie sind auch die stärksten weißen Nationalisten und weißen christlichen Nationalisten.
Sie sagen, Weißvorherrschaft ist die größte Bedrohung, aber sie definieren weiße Vorherrschaft als das Hinterfragen von Lockdowns oder offene Grenzen oder sich viermal spritzen lassen. Es ist wirklich einfach. MSNBC sagte vor 10 Jahren, dass alle Republikaner Rassisten wären. Sie versuchen, das Gesetz zu kodifizieren und jeden, der seine Kühe oder Farmen nicht aufgeben und kein Sklave sein will, als Rassist zu definieren. Sie sind also von Menschen, die selbst für sich sorgen können. Wir besprachen das letzte Mal, als sie in ihrer Sendung war. Sie verstehen das buchstäblich. Wir haben Städte, wir nehmen den Dollar weg, lassen die Grenze zusammenbrechen. Wer wird die Opposition sein? Sie schießen sich schon auf ihr Ziel ein, nämlich die Menschen auf dem Land. Ich sagte es ja, die Leute auf dem Land sind als nächstes dran. Sie sind der Feind, jetzt ist es in aller Munde. Ich habe diesen Clip wahrscheinlich 30 Mal in der letzten Woche gesehen, 50 Mal im letzten Monat. Und das ist ihr nächstes Ziel. Genauso als Lenin, Trotzki und Stalin nur Moskau und ein paar Städte einnahmen. Aber sie 5 Jahre brauchten, um Russland zu übernehmen. Wer war ihr Angriffsziel? Die Bauern. Weil die die Nahrung produzieren. Und wenn man die hat, hat man alle. Sie haben also, wie sie es mit dieser unglaublichen Dame getan haben, eine Bosheit oder stalinistisches Drehbuch. Weil es funktioniert. Und das geschieht gerade. Das steht außer Frage. Das wird bergab gehen.
Es ist sehr deutlich, dass man 2 Ideologien hat, die aufeinander prallen.
Ganz unverhohlen.
Ja, ganz unverhohlen.
Der Präsident der Vereinigten Staaten regt sich offen über den obersten Gerichtshof auf.
Vor ihren Augen.
Ja, vor ihnen, über die Entscheidung, die sie trafen. Das zeigt einem, dass es da einen Konflikt gibt.
Es gibt einen massiven Konflikt. Martin, alles, was noch fehlt, ist eine erneute Verknüpfung des Sabbats mit der Thematik. Und dann haben wir das vollständige Bild, wie es in der Schrift beschrieben wird, einschließlich des Mahlzeichen des Tieres, stimmt's? Lass uns hören, was dieses Mitglied des Europaparlaments hinsichtlich der Verbindung der Kirche und der Welt der Wirtschaft zu sagen hat.
Liebe Damen und Herren, ich bin froh, diese wichtige Arbeit der Freien Sonntagsallianz zu unterstützen. In meinen Augen ist ein freier Sonntag nicht nur aus christlicher Perspektive wichtig, er ist auch aus menschlicher Perspektive wichtig. Hier auf europäischer Ebene besprechen wir viel, wie man Einsamkeit angeht, wie man mit den Herausforderungen einer Work-Life-Balance umgeht, wie man Antworten auf das Recht findet, nicht erreichbar zu sein. Ich denke, das sind alles Themen, die direkt mit Ihrer Arbeit als Freier Sonntagsallianz verbunden sind. Also freue ich mich sehr auf unsere zukünftige Zusammenarbeit bei diesen wichtigen Themen.
Martin, das soll einfach zeigen, dass dieses Thema kontinenteübergreifend ist.
Sie drängen auf diese europäische Sonntagsallianz. Jedes Jahr am 3. März, dem Jahrestag von Konstantins Edikt, das er 321 als Sonntagsgesetz herausbrachte. Es gibt Gedenkfeiern und in Europa wird es die ganze Zeit vorangetrieben.
Und Sie wollen über diese Dinge sprechen. Hier ist Bucks County Beacon. Und sie schreiben, es gibt ein schockierendes Online-Manifest, das die Verbindung von Projekt 2025 zu einem koordinierten Projekt des christlichen Nationalismus offenlegt. Wir sprachen schon lange über 2025 und dieses Dokument. Rund 100 Organisationen des rechten Flügels haben Projekt 2025 einen umfassenden Plan unterschrieben, um, falls Trump oder ein anderer Republikaner dieses Jahr die Präsidentschaftswahlen gewinnt, Bundesbehörden zu kontrollieren und in manchen Fällen aufzulösen. Unter der Rubrik Großes Ganzes beansprucht das Manifest bestätigend, dass dieses christlich-nationalistische Projekt Folgendes beinhaltet: nationale Anerkennung entscheidender christlicher Orthodoxie als Konsens unter Jesus Christus, dem höchsten Herrn und König aller Schöpfung, sowie die Verankerung der allgemeinen Gültigkeit der 10 Gebote als fundamentales Gesetz der Nation. Das ist eine faszinierende Aussage. Martin, wenn Sie von den 10 Geboten reden, reden Sie da von Gottes Geboten oder den päpstlichen Geboten?
Es werden definitiv die päpstlichen Gebote sein.
Was werden die päpstlichen Gebote sein?
Das Tier.
Das Privileg des Tieres. Martin, steuern wir auf den Sabbat zu?
Ja, sicher.
Um säkulare Menschen zu besänftigen?
Ja, die ebenfalls.
Und steuern wir auf einen Sabbat des Tieres zu?
Ja.
Um die religiöse Welt zu besänftigen?
Ja.
Und werden beide mit dem Volk des Buches in Konflikt kommen, die eher die Gebote Gottes halten als die Gebote der Menschen?
Ja.
Wird es also einen gemeinsamen Feind
Sicher
geben?
Sicher doch.
Da haben wir es. Also die säkuläre Welt wird glücklich sein, die religiöse Welt wird glücklich sein und die einzige abweichende Stimme wird dieses kleine Grüppchen sein, das vor dem Mahlzeichen des Tieres warnt.
Ja.
Nun, dieser Artikel vom US Catholic ist sehr erhellend. Er stammt vom 2. Februar 2024. Er spricht von einer neuen Reportage zur Wiederbelebung des Sabbats. Sie schreiben, wie die Reportage zeigten, brachten die Puritaner eine besondere, rigorose und strenge Beachtung des Sonntagssabbats an die Küste Amerikas. Übrigens, so etwas wie einen Sonntagssabbat gibt es nicht. Und mit diesem überdauerte ihr kultureller Einfluss ihre lehrmäßige Vorherrschaft. Bis gut in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren es in den Vereinigten Staaten üblich, dass Gesetze von Geschäften forderten, Sonntag zu schließen. Tatsächlich ist es höchst überraschend, was wir in einem Abschnitt über den Sabbat lernen, dass Bergen County in New Jersey, eine Vorstadt von New York City, bis zum heutigen Tag sonntäglichen Ladenschluss hat. In einer Abstimmung von 1993 behielten die Bewohner des Bezirks die Sonntagsregel mit einer 2:1 Stimmenentscheidung bei. Dann kommt eine faszinierende Aussage. Der Sabbat mag etwas Persönliches sein, aber es ist nie individuell. Es ist eine Beachtung, die die Gemeinschaft zusammen ausführt und die deutlichen Folgen für das Gelingen einer gerechten und nachhaltigen sozialen Ordnung hat. Martin, laut Ihnen ist es keine persönliche Entscheidung.
Nein.
Man darf diese Entscheidung nicht selbst treffen. Sie treffen sie
für
uns.
Es ist für das Gemeinwohl.
Für das Gemeinwohl. Sagt uns das die Bibel?
Oh ja.
Wird jeder gezwungen werden, sich daran zu halten, weil es Gemeinwohl ist? Was ist, wenn es gegen Gottes Gesetz ist?
Tut mir leid.
Tut mir leid?
Sie machen es dennoch.
Wirtschaftliche Sanktionen?
Ja.
Todesbefehl?
All das?
Plagen?
Plagues.
Exactly. Genau.
Glücklicherweise gibt es 7 Engel mit 7 Schalen voller Plagen.
7 angels with 7 bowls full of plagues.
Ja.
Martin, es ist eine sehr ernste Situation in der Welt. Wir werden eine Entscheidung treffen müssen. Und das sehr, sehr bald. Wir sind näher dran, als wir denken.
Das denke ich auch.
Lass uns beten.
Es steht schon an der Schwelle.
Himmlischer Vater, das Bild des Tieres bildet sich gerade. Sobald es einmal aufgerichtet ist, hält die Gnadenzeit noch für ganz kurze Zeit an. Das ist die einzige Zeit, um die Menschheit zu erreichen. Denn wenn sie endet, fallen die Plagen. Und die für gerecht erklärt werden, bleiben gerecht. Und die für ungerecht erklärt werden, bleiben ungerecht. Ein ganz schmales Fenster, um eine Entscheidung treffen zu können. Hilf uns, die Entscheidung festzumachen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Der Herr öffnet den Weg auf bemerkenswerte Weise für sein Volk, um die Botschaft der Warnung jenen weiterzugeben, die die Wahrheit für diese Zeit noch nie gehört haben.
amazing.
Que é impossível agradá-lo.
And that's a terrible statement. It is impossible to please God if you do not believe him.
Você acredita?
That God is calling you.
Que Deus está chamando você.
To step out.
Para dar passo à frente.
Run a butt in front of your armor bearers.
Correr adiante do seu escudeiro.
Because you've so fully put your trust in God.
Porque você colocou sua confiança.
Thank you. have prophesied.
We want to hear the song.
Bem-vindo a um episódio especial de What's Up Prof. E aí, professor?
Hello, Walter.
Olá, Walter. Hello, Scotty.
Hello. Olá, Scott.
razão pela qual nós lutamos esta batalha
is because our face reflects the face of Jesus.
É porque a nossa face reflete a face de Jesus.
And no matter how evil they are out there, we have compassion on them and want them in the kingdom of God.
Tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo.
Saying with a loud voice. Do you know what loud means? This is important.
The Lord is my salvation.
Who is like me, full of mercy?
Wir leben in den letzten Tagen und es gibt unter den Menschen aller Sprachen ein großes Werk zu tun. Deshalb sollte jeder, der an die Wahrheit für diese Zeit glaubt, ungeachtet seines Landes oder seiner Sprache, ein gutes Verständnis über die Wahrheiten der Botschaft des dritten Engels haben, damit er in der Lage ist, ein sinnvolles Werk für Gott zu tun.